Hallo und schön, dass ihr wieder in Principio eingeschaltet habt. Gemeinsam mit euch wollen wir uns auf die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags vorbereiten. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler.
Ein herzliches Willkommen auch von mir, Christel Köhler. Ich bin Neutestamentlerin und darf schon mal so ein bisschen andeuten, worum es an diesem dritten Sonntag im Jahreskreis geht in den Texten. Wenn wir durch die drei biblischen Texte gehen, dann stellen wir fest, dass sich mit und durch Gott Wirklichkeit verändert. Und das ist auch der Kern unserer Botschaft. Mit Gott und durch ihn bleibt nichts, wie es war. Aber das ist nicht nur eine Wortbotschaft, das werden wir an diesem Sonntag kennenlernen, sondern diese Botschaft, sie wird sichtbar und spürbar. Die Veränderung der Wirklichkeit wird für uns greifbar.
Für diese Veränderung der Botschaft wird uns direkt in der ersten Lesung im Buch Jesaja ein wunderbares Bild angeboten. Aber bevor wir dieses Bild besprechen, von mir der kurze Hinweis: Wir arbeiten uns da beim Buch Jesaja aus der Finsternis eines Krieges hervor. Der Kontext der Lesung ist nämlich nichts anderes als die große assyrische Weltmacht, die das Nordreich zerstört, und wir gucken aus der Perspektive des Südreiches nach Hoffnung schimmern. Wo kann denn jetzt noch Hoffnung in dieser Dunkelheit aufbrechen? Und in diese Situation hinein spricht Jesaja in der ersten Lesung.
Und ja, wenn ihr den Text schon gelesen habt, dann werdet ihr denken, Moment, das kommt mir doch so weihnachtlich vor. Und das stimmt natürlich, denn der zweite Teil dieses Lesungstextes, also die Verse, die schon aus dem 9. Kapitel des Jesaja-Buches sind, sind tatsächlich 1:1 Texte, die wir erst zuletzt am Heiligen Abend gehört haben, dem großen Moment der Veränderung in unserer Weltgeschichte.
Nur am Sonntag fehlt der Satz, den man erwartet, denn ein Kind wurde uns geboren. Darum geht es am Sonntag nicht, sondern es geht eben um diese veränderte Wirklichkeit. Ich hatte eben von der Finsternis gesprochen und jetzt arbeiten wir uns vor zum Licht und dieser wunderbaren Feststellung genau in Vers 1 im 9. Kapitel bei Jesaja.
Ich lese vielleicht mal genau diesen ersten Vers von Kapitel 9. Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht. Über denen, die im Land des Todesschattens wohnten, strahlte ein Licht auf.
Ja, fangen wir mal direkt wieder beim Negativpunkt an. Das wird ja deutlich beim Lesen. Der Todesschatten, diese Finsternis, die Vernichtung. In dem Kontext, das könnt ihr auch wunderbar nachlesen im Vers 4, den wir leider am Sonntag nicht hören. Diese Finsternis, eine Armee, die marschiert, die zerdrückt, die erdrückt. Ja, das sind diese Todesschatten, die da sind. Aber Jesaja will uns am Sonntag Hoffnung anbieten. Und da kommt dieses wunderbare Licht hinein. Licht, und das wissen wir als Bibelleser, Licht ist eine der schönsten Bilder für Gott. Gott strahlt auf, Gott ist die Morgensonne, Gott bringt das Licht in der Finsternis, und wenn Gott aufstrahlt, dann geschieht Veränderung zum Heil.
Ja, und nicht nur Finsternis, sondern es wird ja dann in dem zweiten Teil, der ja ganz parallel geschaltet ist, von Vers 1 nochmal sogar ein bisschen zugespitzt. Es geht um den Todesschatten. Das heißt also, das, was eigentlich ja wirklichkeitsfeindlich ist, der Tod endet unsere Wirklichkeit. Das wird durchbrochen, das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, wird durchbrochen durch das Licht Gottes, das plötzlich aufstrahlt. Also wie wenn man eine Lampe anknipst, so wird diese Todesangst, die Todesfinsternis von uns genommen. Und das ist natürlich eine Perspektive. Till, du hast ja eben schon gesagt, es geht um eigentlich eine Kriegszeit, aus der heraus gesprochen wird, wo man sich auch heute gut noch vorstellen kann, glaube ich, dass in so ein Kriegsszenario rein, wo alles dem Untergang geweiht ist, wo keiner weiß, ob er den morgigen Tag überlebt, wo die Bedrohung übermächtig ist, die Feinde vor der Türe stehen so ungefähr, dass da so ein angeknipstes Licht tatsächlich ein spürbarer Moment der Veränderung ist.
Und die perfekte Metapher. Und der spürbare Moment ist eigentlich weniger das Licht, weil das eher noch so auf der metaphorischen Ebene, sondern was der Text darauf folgend sagt. Im Endeffekt sagt er, Gott schenkt seinem Volk Freude und Jubel. Jubel wie bei einer Ernte, wird da gesagt. Jubel wie bei einer Beute, die erbeutet wird. Ausdruck, ein Volk, das trauert, ein Volk, das in Finsternis sitzt, jubelt wieder. Und so strahlt auch durch den Jubel hinaus dieses Licht in die Welt wieder. Es ist Freude da, was unvorstellbar war, wenige Verse vorher. Das ist diese Veränderung. In der Finsternis kann dieses Volk jubeln. Warum? Da ist Gott. Dann kommt der Text und sagt, ja, uns ist ein Kind geboren. Das ist Symbol dafür. Nicht das Kind bringt dieses Licht bei Jesaja, sondern, das steht dann am Ende bei dieses Abschnittes bei Jesaja, der Eifer des Herrn, der Herrscher, er vollbringt das. Gott bringt dieses Licht in das Leben der Menschen. Das heißt, die Menschen können jubeln, sich freuen und merken, die Realität verändert sich in ihrem Jubel.
Und damit das eben alles nicht nur metaphorisch bleibt, ist der Vers 3, finde ich, so wichtig. Da heißt es ja, denn sein drückendes Joch und den Stab auf seiner Schulter, den Stock seines Antreibers zerbrachst du, wie am Tag von Midian. Also mit sein ist irgendwie diese ganze feindliche Welt im Prinzip gemeint, jetzt mal ein bisschen verkürzt zumindest dargestellt. Und Gott ist es, du, Gott ist derjenige, der all das zerbricht. Das, was niederdrückt, das, was einen knechtet, das, was einen antreibt zu Sklavendiensten, all das wird durch Gott zerbrochen, zunichte gemacht. Und erst dann eigentlich kann man ja jubeln und freuen. Man jubelt ja nicht bloß, weil das Licht angeknipst ist, sondern man jubelt, weil sich etwas spürbar für einen verändert hat und weil vor allen Dingen das, was einen irgendwie klein gedrückt hat, sich verändert hat. Das, finde ich, ist auch das Schöne irgendwie an diesem Bild.
Und diese frohe Botschaft versteckt sich wunderbar in dieser Anspielung wie am Tag von Midian. Da springen wir ganz kurz zurück ins Buch der Richter. Da gibt es den Richter Gideon und er muss in den Krieg ziehen gegen eine übermächtige Armee. Und Gott sagt, mach dir keine Sorgen, nimm dir nur eine kleine Zahl von Soldaten, 300, aber ich bin an deiner Seite. Du brauchst kein großes Heer, du brauchst keine große Anstrengung. Nimm dir wenige Soldaten. Der Herr verändert die Machtgefüge. Der Herr bringt den Jubel wirklich. Und das verbirgt sich dahinter, dass dieser Jubel wirklich frei aufatmen kann, weil Gott diese Veränderung bringt. Praktisch die Aufgabe bei Jesaja für den Menschen ist es nur noch in Israel, du kannst wirklich schon jubeln. Die Veränderung wird durch Gott gebracht.
Nicht ganz zufällig, kann man glaube ich sagen, verwendet der Evangelist Matthäus in der Perikope, die wir am Sonntag hören, genau diesen Text bzw. Teile aus diesem Jesaja-Text, um uns tatsächlich an den Ausgangspunkt des Wirkens Jesu zu erinnern.
Und wir sind im Matthäus-Evangelium am Sonntag an einer wunderbaren Stelle. Hinter uns liegt gerade die Versuchungsszene und jetzt kehrt Jesus sozusagen in den Alltag zurück und er geht nach Galiläa. Und das ist die wunderbare Möglichkeit für den Autoren des Matthäus-Evangeliums, eben auf Jesaja anzuspielen und zu erklären mit dem Zitat einerseits, warum Jesus jetzt nach Galiläa geht, aber auch noch spannender, er markiert mit dem Jesaja auch das Auftreten oder er markiert mit dem Zitat von Jesaja auch den Anfang des Auftretens Jesajas und damit den Anfang des Auftretens Jesu und den Anfang seiner Verkündigung. Kurzum steht es wunderbar in Vers 17, von da an begann Jesus zu verkünden. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nah.
Das ist der programmatische Verkündigungsanfang Jesu im Matthäusevangelium. Umkehr und die Nähe des Himmelreichs. Und wenn Matthäus tatsächlich dieses Jesaja-Zitat vorwegschiebt, dann ordnet er quasi ein, was es bedeutet, Umkehr zu erleben oder sich bereit zu machen für eine Umkehr und die Nähe des Himmelreichs irgendwie wahrzunehmen. Diejenigen, die das Matthäusevangelium lesen, sind Menschen, die eigentlich fast vornehmlich mit einem jüdischen Hintergrund oder aus dem jüdischen Hintergrund heraus Christen geworden sind. Das heißt, die kennen dieses Jesaja-Zitat, die wissen, was das an Wirklichkeitsveränderung eigentlich im Hintergrund bedeutet. Und wenn die nun das Evangelium hören und diesen Deutungshorizont geliefert bekommen, dann sind die natürlich total wach und denken, okay, was bedeutet das denn? Und das ist das, was der Evangelist jetzt in zwei Schritten uns so ein bisschen nahe bringt. Zum einen und am wichtigsten das Ende. Da heißt es, Jesus zog in ganz Galiläa umher, er lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Jesus ist unterwegs, er lehrt und verkündet und vor allen Dingen heilt er. Und heilen ist natürlich etwas, was Wirklichkeit total verändert.
Und das ist eine wunderbare Klammer. Also, wenn der Evangelist mit dem Jesaja-Zitat eben sagt, das Volk, das im Dunkeln saß, hat ein helles Licht gesehen, dann leitet er uns als Leser an, dieses helle Licht mit Jesus zu identifizieren. Und wir hatten ja schon eben darüber gesprochen, Licht ist immer ein Symbol Gottes im Alten Testament. Und wenn dann am Sonntag nochmal zusammengefasst wird, dass Jesus eben das Evangelium vom Reich verkündete und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden, sind wir bei einer zweiten Beschreibung dessen, was Gott auch ist. Da gibt es zum Beispiel im Buch Exodus diesen wunderbaren Satz, Gott ist der Arzt. Aber im Kontext steht auch immer die Aussage, wenn jemand heilen kann, Wunder vollbringen kann, dann ist es göttlich, von Gott gewirkt. Und da haben wir auf beide Arten und Weisen deutlich gemacht, dieses helle Licht, was da auftritt in Jesus Christus, ist Jesus Christus und da macht sich Gott bemerkbar. Und das heißt wirklich, da verändert sich gerade radikal etwas in der Wirklichkeit.
Der Evangelist geht aber noch ein Stückchen weiter und das ist irgendwie sehr pfiffig, wie ich finde. Es ist nicht nur so, dass ich passiv die Veränderung von Wirklichkeit wahrnehme, sondern ich muss auch selber aktiv die Wirklichkeit verändern. Und das sind die Verse 18 bis 22 hier am Sonntag, wo uns die Berufung der ersten Jünger noch dargestellt wird. Jesus, ganz klassisch, geht am See von Galiläa entlang und da sind dann Simon und Andreas, die eben fischen. Und Jesus ruft sie und dann sind da noch Jakobus und Johannes, auch die fischen und auch die werden von Jesus in die Nachfolge gerufen. Ganz bekannte Geschichte, müssen wir vielleicht jetzt nicht im Vers für Vers Maß durchgehen hier an der Stelle. Aber es zeigt sich, diese Jünger müssen jetzt selber quasi eine Veränderung der Wirklichkeit annehmen und selber dafür Sorge tragen, dass sich Wirklichkeit verändert. Jesus kann die rufen und sagen, kommt mal mit. Ich führe euch ans Licht, ich zeige euch, wie das Evangelium sich weiter verbreitet. Aber die Jünger müssen sich entscheiden. Und darum geht es ja an der Stelle. Es geht darum, dass sie klar haben, ich muss los, um zu erleben, wie sich Wirklichkeit verändert. Und ich muss bereit sein, dass sich meine Wirklichkeit verändert. Das ist doch mega, oder?
Aber jetzt mal ehrlich, wenn man diese Berufungsszenen ohne das Jesaja-Zitat vorher liest, dann wirkt es doch einfach realitätsfremd. Da wird gesagt, sofort ließen sie ihre Netze liegen. Sogleich verließen sie das Boot. Von einem Moment auf den anderen. Alles stehen und liegen lassen. Da zeige ich jedem Vogel, wenn jemand zu mir kommt und sagt, boah, ich habe hier die Liebe meines Lebens, ich lasse meinen Job weg, ich ziehe raus hier, ich schmeiße meine Wohnung auseinander, ich hau ab, ich mache alles neu. Dann würde ich einen Freund erstmal zur Seite nehmen und sagen, so, jetzt entspann dich erstmal, jetzt reden wir alles mal langsam. Das ist keine Ad-hoc-Entscheidung. Aber am Anfang steht eben dieses Jesaja-Zitat, das uns eben deutlich macht, da scheint in Jesus Christus dieses helle Licht in der Finsternis auf. Und da sagt uns der Evangelist im Endeffekt, da gibt es gar keine andere Möglichkeit, als nachzufolgen. Da scheint etwas auf. Natürlich lässt Jesus die Entscheidung dem Menschen, den Menschen. Aber er scheint so hell als Licht von Jesaja her, dass die Entscheidung anscheinend so leicht fällt, dass wirklich sogleich bzw. sofort gehandelt werden kann.
Du hast mit Recht gesagt, dass die Verse 18 folgende ein bisschen seltsam wirken, wenn man sie ohne den Jesaja liest. Ich glaube, genauso kryptisch oder vielleicht nicht wirklich verständlich ist auch der Vers 17, wenn man ihn ohne die nachfolgenden Verse liest. Denn diese klare und programmatische Anfangsszene Jesu kehrt um, das Himmelreich ist nahe, bleibt ja auch erstmal eine Form von Metapher oder ein Bild, wenn es nicht mit Wirklichkeit gefüllt wird. Und der Evangelist schachtelt die Dinge hier wirklich gut ineinander, denn dieses Umkehren wird deutlich in der Berufungsszene. Und was die Nähe des Himmelreichs für den Menschen ausmacht, das erklärt uns eben dieser Vers 23, weil plötzlich eine Botschaft verkündet wird, die auffordert, das Leben zu verändern, weil wir die Wirklichkeit gedeutet bekommen. Das ist ja auch mit Lehren in den Synagogen gemeint. Wir werden aufmerksam für unsere Wirklichkeit und wir erleben, dass sie sich radikal verändert, wenn Krankheiten und Leiden geheilt werden.
Und der weitere Verlauf des Evangeliums dient uns ja auch dazu, uns zu lehren, was dieses Himmelreich sein kann. Zum Beispiel bei Matthäus ja die große Bergpredigt, auch die Seligpreisung spricht ja darüber, wie dieses Himmelreich sein soll, was es ist, wo wir uns ausrichten sollen. Und das ganze Evangelium lehrt uns auch, dass wir da an Jesus einen Lehrer haben, der uns das beibringt, an dem wir uns verankern können, wo wir wissen, an dem wir uns ausrichten können und sagen können, ja, wenn der sagt, das Himmelreich ist nah, dann ist da etwas Greifbares, was diese Welt verändern kann.
Ganz subtiler Sprung jetzt noch in den dritten Text, in einen Abschnitt aus dem ersten Korintherbrief. Also von Paulus geschrieben. Und da erleben wir eben den Paulus, der sagt, na, es geht ja wirklich darum, etwas zu verkünden. Und dann kommt so ein bisschen der Dämpfer, aber es geht gar nicht darum, es nur mit Worten zu verkünden oder vielleicht nicht sofort nur mit Worten zu verkünden, sondern, und jetzt müssen wir, glaube ich, mal den Vers 17 lesen, um das Ganze ein bisschen zusammenzubringen.
Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden. Aber nicht mit gewandten und klugen Worten, damit das Kreuz Christi nicht um seine Kraft gebracht wird.
Paulus sagt hier ja nichts anderes als, also ich bin gesendet, ich bin Apostel, Aber ich bin nicht erstmal losgeschickt, um jetzt direkt zu taufen, sondern es braucht, damit ihr eigentlich euch taufen lassen könnt, könnte man vielleicht auch sagen, es braucht ja erstmal ein Hören. Ein Hören darauf, dass sich Wirklichkeit verändert. Aber dieses Hören passiert nicht nur mit dem Ohr, so könnte man sagen. Es braucht eine Wahrnehmung eigentlich der Veränderung. Und es ist witzig natürlich, dass ausgerechnet der Paulus sagt, ja, aber verkünden jetzt nicht nur mit gewandten und klugen Worten, weil davon hat er ja sehr, sehr viele, wie wir wissen, sondern er sagt nicht nur mit gewandten und klugen Worten, weil über diese Worte darf das Wirklichkeitsverändernde der Botschaft Gottes nicht in den Hintergrund treten. Und Paulus spricht halt nicht vom Licht, sondern Paulus spricht immer vom Kreuz, wenn er das Wirklichkeitsverändernde in den Blick nehmen will. Und deswegen sagt er eben, nicht mit den gewandten und klugen Worten, damit eben das Kreuz Christi nicht um seine Kraft gebracht wird, damit wir nicht aus dem Blick verlieren, dass dieses Kreuz für uns alles verändert hat.
Tja, das hätte sich der liebe Paulus damals mal gut ins Stammbuch reinschreiben sollen und sich oft dran erinnern sollen. Er war ja auch ein großer Rhetoriker, aber das gilt auch für alle, die wir Christen sind. Vom Bischof bis zum kleinen Christen in der normalen Kirchenbank am Sonntagmorgen. Wir müssen aufpassen, dass wir vor lauter Rhetorik und klugen Worten nicht vergessen, worüber wir reden. Sozusagen, dass wir Nebelkerzen rausschießen mit klugen Worten und uns dann eben nicht mehr in dem selbst verankern, worum es geht. In Jesus Christus. Und wenn wir dann nämlich als große Rhetoriker auftreten und das auch in großen Streitigkeiten endet, haben wir automatisch Parteiung. Da redet der eine klug, der andere die Meinung. Und wenn man dann vergisst, dass das Einende all dieser Worte doch das ist, worauf sie hinweisen sollen, Jesus Christus, dann passiert genau das, was da in Korinth passiert. Dann passieren nämlich Spaltungen und Gruppierungen, die verschiedenen Worten von verschiedenen Verkündern folgen.
Wir sind ja hier noch im Eingangsszenario des ersten Korintherbriefes. Das ist ja, darf man nicht vergessen, erstes Kapitel, Verse 10 bis 13 auch erstmal. Und Paulus erlebt, dass diese Gemeinde, die er ja selbst gegründet hat und mit der er durchaus ja in regen Kontakt steht, dass diese Gemeinde, in der sich Wirklichkeit verändert hat, in der es ja auch funktioniert, dass der eine Geist mit seinen vielen Gaben zur sichtbar wird und so weiter und so fort, dass aber trotzdem in dieser Gemeinde auch manchmal das mit der Veränderung der Wirklichkeit im Sinne von ein neues Miteinander, eine neue Form auch des Umgangs, des Wahrnehmens des anderen, dass das noch nicht so glückt und dass es offenbar eben Spaltungen gibt und die einen sich zu der einen Partei und die anderen zu der anderen Partei hingezogen fühlen und damit ja irgendwie genau man wieder in ein altes Muster, also vor der Veränderung quasi zurückfällt. Und das ist natürlich was, was den Paulus fuchsig macht. Deswegen er dann in Vers 17 eben sagt, so, also erinnert euch doch bitte mal an den Kern der ganzen Geschichte. Wir haben das Kreuz Christi, das verändert die Wirklichkeit und wir müssen in einer veränderten Wirklichkeit leben, miteinander, auch in der Gemeinde, auch mit denen, die vielleicht sich manchmal als Vollpfosten entpuppen.
Und Paulus agiert da in diesen ersten Versen des Briefes als großer Rhetoriker. Da hat er die großen und klugen Worte. Da sind sie aber wunderbar eingesetzt. Und ich finde dieser Vers 12, ich will den einfach mal vorlesen, weil das genau das ist so die Kernaussage da. Da schreibt er, ich meine damit, dass jeder von euch etwas anderes sagt. Und dann kommt eine Reihung. Er sagt, ich halte zu Paulus, ich zu Apollos, ich zu Kephas. Und dann kommt so der Paukenschlag, ich zu Christus. Also ganz normal weitergeführt, als wäre Christus einfach eine andere Position. Eigentlich aber ist doch genau das, was wir direkt beim Lesen verstehen. Warte mal, wir sind doch alle geeint in Christus. Da gibt es doch diese Spaltung und ich kann doch nicht Paulus, Apollos und Kephas gleichsetzen. Nein, wir sind doch eigentlich einmütig als Gemeinde in Christus verankert. Er ist doch, wie es auch am Anfang heißt, unser Herr, Jesus Christus. Und da springt direkt diese Spaltung ins Absurde und man versteht direkt, ja, das ist ja absolut falsch. Wir dürfen nicht gespalten sein. Wir müssen einmütig sein, weil wir doch alle zu Jesus Christus halten, beziehungsweise uns an ihm ausrichten. Und wenn das keiner von den anderen macht, wenn die anderen zu Spaltung führen und eben nicht mehr zu dieser Ausrichtung führen, dann haben die einen Fehler gemacht. Aber wir müssen doch gemeinsam auf Jesus Christus schauen.
Das ist ja auch in Vers 13 nochmal. Ne? Also er sagt ja die Frage, ist denn Christus zerteilt? Ne? Also kann man den irgendwie so aufteilen unter denjenigen, die hier irgendwas verkünden? Wurde etwa Paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Rhetorische Frage, die Antwort ist natürlich nein, weil natürlich die Gemeinde schon noch weiß, wer der wirkliche Heilsbringer ist. Und das ist ja der Knackpunkt, worüber diese Gemeinde diskutiert und worum sie ringt. Und vielleicht wir manchmal auch, wer ist denn eigentlich der Heilsbringer? Wer ist denn derjenige, dessen Worten wir wirklich zuhören sollten? Und es ist ja ganz spannend, dass wenn wir nochmal ins Matthäusevangelium springen, es da ja dann heißt, einer ist euer Lehrer, einer ist euer Meister, nämlich Jesus Christus. Also er ist der Lehrer, seine Worte sind die, die maßgeblich sind. Andere legen sie aus, aber er ist der, der wirklichkeitsverändernde Worte hat. Und nur wenn wir ihn in den Mittelpunkt rücken, kann es auch gelingen, dass keine Spaltungen unter uns auftreten, wir eine Gemeinde sind und wir den Blick immer auf das gerichtet haben und auf den gerichtet haben, der für uns Wirklichkeit tatsächlich neu geschaffen hat, der Licht bringt, der uns mit dem Kreuz erlöst hat und der uns auch immer wieder dazu bringt, selbst Wirklichkeit zu verändern.
Ich glaube, man kann es gut in zwei Kontrollfragen zusammenbringen, die uns diese drei Texte im Endeffekt geben, gerade mit der Mahnung in der zweiten Lesung, dass wir als Gemeinde und als Kirche niemals in Spaltung uns zerstören sollen. Wir können auch im Endeffekt uns immer fragen bei allem, wer ist das helle Licht in unserem Leben? Und die Antwort ist nie ein großer Rhetoriker, kein Demagoge, niemand außer Gott selbst, beziehungsweise Jesus Christus, Gott in Jesus Christus. Und die zweite Frage ist dann, die ergibt sich wunderbar aus dem Evangelium, ja, wem folgen wir denn nach? Petrus und Andreas, Johannes und Jakobus, die folgen Jesus nach. Wem folgen wir nach? Keinem großen Rhetoriker. Wir folgen auch Jesus nach. Und daran richten wir uns aus. Und wenn wir auf beides eine klare Antwort haben, dann ist auch Einmütigkeit, dann gibt es Unterschiede in Positionen. Aber das Gemeinsame überwiegt immer.
Wenn ihr jetzt sagt, ich hätte echt noch mal Lust, ein bisschen genauer in die Texte reinzugucken, dann wisst ihr ja, wie immer, in den Shownotes unten sind die Texte und die dazugehörigen Auslegungen und alles verlinkt. Schaut gerne einfach noch mal rein und entdeckt noch weiteres in den Texten. Lieber Till, was ist denn dein Vers, den du aus den drei Texten mit in die kommende Woche nimmst?
Ich glaube, ich will noch ein bisschen bei der Spaltung verharren, also bei der zweiten Lesung aus dem ersten Korintherbrief. Da gibt es diese Aufforderung von Paulus, seid vielmehr eines Sinnes und einer Meinung. Und an dem Satz sollte und kann man sich stoßen. Mir fällt ja auch nicht ganz so einfach. Weil ich sagen würde, nein, einer Meinung mit allen Christen, selbst im Idealfall funktioniert das nicht und will ich auch gar nicht. Ich bin froh, dass es verschiedene Meinungen gibt. Auch gerade als Theologe, dass man diskutiert, auch Texte verschieden auslegt, verschiedene Meinungen hat, verschiedene Deutungen hat, verschiedene theologische Ideen auch aus den Texten herausziehen kann. Diese Positionen sind wichtig für mich. Die sind wirklich zutiefst wichtig. Deshalb lese ich auch gerne Kommentare und arbeite mich in andere Exegeten ein, um diese Meinungen und Positionen zu verstehen. Entscheidend ist aber an dem Satz, dass der Satz zutiefst positiv für unser christliches Sein sein soll. Und dann frage ich mich, was heißt es denn, seid vielmehr eines Sinnes und einer Meinung? Da steht nicht, seid vielmehr eines Sinnes in allem und in nur einer Meinung, die euch alle vereint. Und da ist es wichtig, genau das, worüber wir so ein bisschen gesprochen haben, auch zu fragen, okay, was ist denn bei allen meinen Positionierungen, bei allen Positionen, die ich einnehme, was ist denn der Ankerpunkt? Worauf gucke ich? Wenn ich mit jemandem streite, exegetisch, sei es in der Gemeinde, sei es auch nur als zwei Christen, die miteinander diskutieren. Wir können verschiedene Positionierungen haben, sollen wir auch. Aber wir müssen doch bei der Diskussion den gemeinsamen Blick auf dasselbe haben. Also in dem Falle auf Jesus Christus, auf unseren Glauben. Da gibt es keine Zweiteilung, da gibt es keine zwei Meinungen. Wenn wir als zwei Christen diskutieren, gerne auch mit harten Worten, muss doch unsere Meinung, unsere Ausrichtung sein, dass Jesus Christus unser Herr ist und er die Wirklichkeit verändert. Von da aus kann man über viel diskutieren, aber darin sind wir geeint und sollten wir als alle Christen geeint sein. Und das ist eine große Herausforderung, keine Frage. Aber genau diese Positionierung ist für mich wichtig, auch in meinen Diskussionen, selbst wenn ich wissenschaftlich arbeite, immer diesen Blick mit einzubringen und mich dessen zu vergewissern. Und ich glaube, das ist auch nochmal beim Überlegen am Sonntag für mich, wenn ich diesen Vers mir nochmal mitnehme, wichtig, genau das zu verorten, dass ich bei allen meinen Diskussionen, bei allen meinen Meinungen, die ich auch mit mir selbst in meinem Kopf habe, immer diese Ausrichtung doch habe, die mich mit allen gemeinsam vereint.
Ich gehe nochmal zurück in den Jesaja-Text mit dem Vers, den ich gerne mitnehmen möchte. Der Vers 3, wo es heißt, denn sein drückendes Joch und den Stab auf seiner Schulter, den Stock seines Antreibers zerbrachst du wie am Tag von Midian. Ich habe es eben schon gesagt, diese Idee, dass Gott das wegnimmt, was klein macht, was knechtet, finde ich ein wunderbares Bild, weil es auch bedeutet, Gott, wenn er die Wirklichkeit für uns verändert, uns in eine veränderte Wirklichkeit ruft, er ruft uns in eine Freiheit, er ruft uns in etwas, in der wir wieder aufrecht gehen können, weil wir nicht mehr runtergedrückt werden, in der uns niemand antreibt, sondern in der wir selber in uns einen Antrieb erleben, weil wir Gottes Wirklichkeit in uns wahrnehmen. Das finde ich ein super schönes Bild und auch ein sehr motivierendes Bild als in Freiheit berufene Menschen, als Christen und auch als Menschen, die tatsächlich aus einem inneren Antrieb heraus Wirklichkeit verändert wahrnehmen und selber verändern wollen.
In diesem Sinne wünschen wir euch am Ende der Folge jetzt viel helles Licht in eurem Alltag und weiterhin viel Freude beim Bibelentdecken.